Liebe Hörerinnen und Hörer am Radio, am vorgestrigen Montag wurde in unserer Pfarrei Christus Erlöser durch Studenten der Emanuel School of Mission der Gemeinschaft Emanuel das Musical Frei, ein Musical über Karl Leisner und Paul N., aufgeführt. Da Karl Leisner, der am 23. Juni 1996 durch Papst Johannes Paul in Berlin selig gesprochen wurde, sicher zu den beeindruckendsten christlichen Persönlichkeiten der Nazizeit zählt, möchte ich dies zum Anlass nehmen, seine Gestalt in Grundzügen nachzuzeichnen. Als am 28. Februar 1915 die Glocken der Maria-Himmelfahrt-Kirche in Rees am Niederrhein nahe der niederländischen Grenze läuteten, erblickt Karl Leisner als ältester von 5 Geschwistern das Licht der Welt. Karl, der ab dem 6. Lebensjahr in Kleve seine Kinder- und Jugendjahre verlebt, wird beschrieben als ein aufgewecktes, ausgelassenes Kind, sprühend vor Lebensfreude, besonders seine hellwachen Augen, die ein verborgenes Licht ausstrahlen, fallen vielen auf. Mit 12 Jahren entdeckt er gleichsam seine erste Berufung. Einer von etlichen herausragenden Seelsorgern, die sein Leben begleiteten und prägten, schlägt die Gründung einer Jugendgruppe vor, die sich im Februar 1927 zum ersten Mal in einem Lokal versammelt und ihm das Amt des Schriftführers überträgt. Aus den Protokollen der Zusammenkünfte entwickelt sich ein Tagebuch, das bis zum Lebensende Karls auf 27 Hefte kommt und uns teils großartige Einblicke in die innere Entwicklung und Reifung eines großherzigen jungen Menschen und eines leuchtenden Vorbilds in dunkler Zeit gewähren. Karl wird zum natürlichen Führer der sprunghaft wachsenden Gruppe, sprudelnd von Unternehmungsgeist, Abenteuerlust und immer neuen Ideen. Später wird er vom Bischof zum Diözesanjugendführer des Bistums ernannt. Neben einer von daheim mitbekommenen tiefen und natürlichen Gläubigkeit und Frömmigkeit verfolgt er schon früh mit großer Besorgnis die politischen Entwicklungen in Deutschland. Die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler durch Reichspräsident Hindenburg und die Machtergreifung erlebt er als nationale Katastrophe. Schon zu dieser Zeit, als gerade 18-Jähriger, gehört er zu einer kleinen Minderheit von Deutschen, die das Verbrecherische des Regimes klar durchschauen. Eine Eintragung vom 2. Mai 1933 zeigt deutlich seine innere Haltung. Ich bin in der Oberprima, habe also das letzte Jahr der Penne zu durchlaufen. Ja, es wird allerhand zu knacken und zu beißen geben. Mancher verfluchte Nazi-Lehrer wird mich hindern wollen, mein Abitur fein zu bauen. Aber ich bleibe meiner Überzeugung treu. Erst in Sturm und Feuer zeigt sich, ob die Überzeugung stark und echt wie Gold ist. Ich bleibe meinem politischen Ideal treu. Aber wie soll ich mich zu Hitler und den Nazis stellen? Soll ich mitlaufen, mitschreien, mitziehen? Nein, das tue ich nicht. Der Drill, die Schnauzerei, die Lieblosigkeit gegen die Gegner, ihre fanatische, tamtamschlagende Nationalitätsbesessenheit kann ich nicht teilen. Ich bin aber trotzdem Deutscher und liebe mein Vaterland und meine Heimat. Aber ich bin auch und an erster Stelle Katholik. Es ist sein katholisches Elternhaus und der hier empfangene tiefe Glaube, der ihn immun macht gegen die sich über unser Land ergießende braune Pest. Nun, er schafft das Abitur und es kommt die Stunde der Entscheidung dessen, was er schon länger in sich bewegt, nämlich ob er Priester werden solle. 1934 tritt er ins Priesterseminar von Münster ein, wobei er aber noch einen langen und auch schmerzlichen Weg zur endgültigen Entscheidung zu gehen hat. Als er nämlich nach 4 Semestern 2 Freisemester in Freiburg verbringt, lernt er die Tochter seiner Vermieter kennen, Elisabeth. Die andere große Berufung, eine Ehe und Familie zu gründen, steht ihm unversehens als konkrete Möglichkeit vor Augen. Die Frage, was Gott von ihm will, zerreißt ihn fast, aber es ist ein absolut redliches Ringen. Mitte 1938 ist er nach vielem Auf und Ab so weit, um der Liebe zu Gott willen auf all das zu verzichten, was als tiefe Sehnsucht auch in ihm lebt. In einem Abschiedsbrief an Elisabeth schreibt er: Ich danke dir für deine Güte und schwesterliche Liebe. Dir danke ich viel. und Christus ist mir in dir begegnet, wie er mir noch nie entgegentrat. Am 25. März 1939 wird er zum Diakon geweiht und weiß sich ganz im Einklang mit Gott. Die letzte Prüfung seines Lebens beginnt am 9. November desselben Jahres, nach dem misslungenen Attentat Georg Elsers auf Hitler im Bürgerbräukeller in München am Tag zuvor. Aufgrund eines schon fortgeschrittenen Lungenleidens ist er in einem Sanatorium in St. Blasien im Schwarzwald. Als er einem Mitpatienten gegenüber die Bemerkung fallen lässt, schade, dass der Führer nicht dabei war, wird er an den Ortsgruppenleiter verraten und kommt über das KZ Sachsenhausen im Dezember 1940 als Nummer 22.356 nach Dachau. Sein Glaube ist es und das Gebet, was ihm Kraft und eine innere, frohe Sicherheit gibt, die sich auf viele seiner Mitgefangenen auswirkt. Als 1944 der französische Bischof von Clermont-Ferrand, Gabriel Piguet, ins KZ kommt, ist dieser bereit, dem Diakon Karl Leissner seinen sehnlichsten Wunsch zu erfüllen und ihn zum Priester zu weihen, wenn er die Erlaubnis des Ortsbischofs Faulhaber und die des Heimatbischofs von Galen erhalte. Die junge Ordensschwester Josepha Immermack, Mädi genannt, die wöchentlich einmal von ihrer Oberin in den Laden des KZ geschickt wird, um Blumen zu kaufen, schmuggelt regelmäßig Nahrung, Hostien und Wein ins Lager. Sie kann es regelmäßig tun, da die Nazischergen dieser jungen Frau nicht zutrauen, auf diese Weise immer wieder ihr Leben zu riskieren. Über sie gehen auch die Briefe an die Bischöfe hinaus und deren zustimmende Antwortbriefe hinein in die Hölle von Dachau. Mit Hilfe russischer und anderer Gefangener, die den Bischofsring und Bischofsstab schmieden und in der Kleiderkammer das Nötige zum Nähen der liturgischen Kleidung besorgen, unter Beteiligung evangelischer Pfarrer sowie eines deportierten Juden, der draußen Geige spielt, um die SS-Wachposten abzulenken, findet am 17. Dezember 1944, am Sonntag Gaudete, die Weihe im Priesterblock von Dachau statt. Am zweiten Weihnachtstag, dem Stephanustag, zelebriert Karl Leissner seine erste und einzige heilige Messe. Am 29. April 1945 erlebt er noch die Befreiung. Doch seine Krankheit ist so fortgeschritten, dass er sich von ihr nicht mehr erholt und am 12. August im Tuberkulose-Sanatorium in Planegg bei München verstirbt. Die letzte Tagebucheintragung lautet, ganz im Geist des heiligen Stephanus: Segne auch, Höchster, meine Feinde. Darin erweist er, der als Diakon die ganzen Jahre der Hölle in Dachau erlebte, sich als ein würdiger Sohn des Erzdiakons Stephanus, der ebenfalls sterbend seinen Feinden vergeben hatte. Von diesem großen Zeugen des Glaubens können wir lernen, stets unserem Gewissen treu zu bleiben, nicht mit den Wölfen zu heulen und Zeugnis zu geben für unseren Glauben in einer Zeit, in der wir zwar nicht verfolgt werden, aber doch mehr und mehr eine wenig angesehene Minderheit bilden. Dazu gewähre Ihnen allen den Segen, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.